Willkommen bei Kaffee Krebs, Ihr Podcast rund um alle Emotionen zum Leben mit Krebs. Ungeschminkt, ehrlich und auch mit einer Prise Humor.
Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge Kaffee Krebs. Mein Name ist Moni Klein und heute habe ich einen sehr sympathischen Gast bei mir, den ich auch persönlich kenne. Und er kommt ursprünglich aus Bremen und verbindet die Leidenschaft fürs Tanzen. Er hat das sogar profimäßig betrieben. Und als er seine erste große Liebe kennengelernt hat, war erstmal alles gut. Doch dann erkrankte dieser Mensch an Leukämie und verstarb. Dieses Schicksal hat Kim Trenkert sehr, sehr geprägt und das war auch so der Zeitpunkt, wo er mit diesem Thema in die Öffentlichkeit gegangen ist und dann spätestens bei der Vox-Sendung Showtime of My Life, Stars gegen Krebs, auf das Thema Krebs und Krebsvorsorge aufmerksam machen wollte. Ich freue mich auf Mr. Prince Charming himself. Herzlich willkommen, Kim Trenkert, bei mir im Podcast.
Hallo, es freut mich hier zu sein, wirklich. Es ist eine wahre Wonne und ich habe ein bisschen Herzklopfen tatsächlich.
Ach, ich hätte so viel von dir noch erzählen können, weil ich dich als so einen charmanten, netten, höflichen Menschen kennengelernt habe, dass ich gar nicht so viel Zeit habe, das alles reinzupacken. Aber ich hoffe, du hast dich wohlgefühlt bei meinen Worten und ich hoffe, ich habe auch natürlich bezogen auf unser heutiges Thema Liebe. Krebs und Liebe, hoffentlich auch alles reingepackt, was reinzupacken war.
Es war alles drin, es hat mir sehr geschmeichelt und ich glaube, es war sogar eine Ankündigung, die schon wirklich overwhelming gewesen ist.
Das ist mein Job hier. Vielen, vielen Dank dafür. Bei uns hier bei Kaffee Krebs, wir sind ein Kaffee und wir reden offen und ehrlich über Krebs und das bei einer Tasse Kaffee. Welchen Kaffee darf ich dir denn heute anbieten?
Ich nehme sehr gerne einen Latte Macchiato.
Mit
Hafermilch.
Hafermilch. Ach, guck mal, endlich einer, der den Kaffee so trinkt wie ich. Den nehme ich nämlich auch. Und während der zu uns kommt, fangen wir schon mal an zu plauschen.
Gerne.
Gut. Ich hatte jetzt eingangs schon gesagt, deine erste große Liebe und Krebs.
Genau, meine erste große männliche Liebe, so muss man das sagen, da ich mich etwas später geoutet habe. Mhm. Also ich hatte erst eine Beziehung zu einer Frau und habe dann einen sehr, sehr tollen Menschen kennengelernt, der sich dann als meine große Liebe, meine große männliche Liebe entpuppt hat.
Okay. Magst du mal so ein bisschen über diese Zeit sprechen? Also wie viel Zeit ihr gemeinsam hattet, wo er gesund war und wie das dann alles passiert ist und welche Erkrankung dahinter steckte?
Also ich habe ihn durch das Tanzen tatsächlich auch kennengelernt, als ich damals in NRW gelebt habe und dort auch getanzt habe. Wir haben uns irgendwann mal angenähert und hatten dann eine knapp einjährige Beziehung. Die ging dann aber irgendwann in die Brüche, weil er sich dann doch nochmal ein bisschen austoben wollte. Aber ich habe da schon irgendwie immer gemerkt, egal wie lange das dauert, ich würde auf ihn warten. Mhm. So, und dann haben wir uns für ein gutes halbes, dreiviertel Jahr, ich sag jetzt mal privat, aus den Augen verloren. Beim Tanzen hat man sich im Training natürlich dann trotzdem noch gesehen. Und dann irgendwann habe ich über ein paar Ecken erfahren, dass es ihm nicht gut ging und er ins Krankenhaus gegangen ist, um dort eine Untersuchung zu machen. Und er hatte schon immer Probleme mit einer Mandelentzündung und auch da war wieder der Verdacht, dass er einfach eine verschleppte Mandelentzündung hat, die nicht auskuriert und er hat Antibiotika bekommen. Es wurde dann einfach nicht besser, bis er dann zum Arzt gegangen ist und am 1. September dann auch sofort ins Krankenhaus zitiert wurde und dort die Diagnose Leukämie bekommen hat.
Okay.
Und da ist er 23 Jahre alt gewesen.
Zu diesem Zeitpunkt wart ihr ein Paar oder?
Zu diesem Zeitpunkt waren wir kein Paar, nein.
Okay, wie ging es dann weiter?
Also nachdem er die Diagnose bekommen hat, hatten wir dann auch wieder regelmäßig Kontakt. Ich habe ihn dann besucht und so komisch es klingt, aber ich hatte wahnsinnig Angst vor diesem Besuch. In meinem Kopf waren schon die wildesten Bilder irgendwie, dass ich da einen abgemagerten jungen Mann sehe, der vielleicht keine Haare mehr hatte, weil ich noch nie mit dem Thema Krebs überhaupt irgendwie in Berührung gekommen bin. Und für mich war das alles irgendwie ganz, ganz schwer zu verstehen, weil irgendwie war in mir immer noch dieser Teil, der ihn, glaube ich, bis über beide Ohren geliebt hat, auch wenn wir zu dem Zeitpunkt nicht zusammen gewesen sind. Mhm. Und dann ist er im Krankenhaus gewesen, weil sich dann halt auch herausgestellt hat, dass das Ganze relativ knapp gewesen ist. Also die Ärzte haben gesagt, hätte er vielleicht jetzt noch eine Woche gewartet, dann wären schon innere Organschäden dann halt aufgetreten. Mhm. Und ich glaube, in den ersten 1, 2, 3 Tagen, als er dann im Krankenhaus gewesen ist, habe ich ihn dann auch dort besucht. Und dann haben wir uns erstmal, hat er mich auf den Stand gebracht, mhm, was er bis zu dem Zeitpunkt alles wusste und wie es dann weitergeht. Und ja. Das ist eine riesengroße Achterbahnfahrt gewesen und ich weiß bis heute noch, wie der Kloß gewesen ist, den ich im Hals hatte, mhm, als ich das erste Mal sein Zimmer dann wirklich, mhm, betreten habe.
Wie, wie war das jetzt dann so zwischen euch? War das so unausgesprochen, dass du auf einmal wieder aufgetaucht bist und war dieses Vertrauen von vorher wieder da? Also hat er da so ganz losgelöst und offen über seine Erkrankung gesprochen?
Also er hat auf jeden Fall sehr offen über die Erkrankung gesprochen, ja, weil halt einfach diese Vertrauensebene bei uns immer, mhm, noch existierte. Jedoch war das, was zwischen uns gewesen ist, das wurde einfach nicht ausgesprochen. Mhm. Es war für uns beide irgendwie auf einmal ersichtlich, dass wenn wir die Zeit miteinander verbringen und wenn wir uns darüber austauschen, was gerade dann in der Situation passierte, dass es, ich sag jetzt mal, uns beiden gut tat. Mhm. Aber es wurde nicht irgendwie in Richtung Beziehung oder sowas kommuniziert. Mhm. Das ging dann relativ schnell. Es hat dann so eine Eigendynamik entwickelt. Und ich glaube, gute 3 Wochen später nach der Diagnose, also gegen Ende September, hat man schon gemerkt, dass das auf jeden Fall auch wieder eine romantische Ebene hat.
Mhm. Hattet ihr noch mal irgendwie die Phase, wo er, ich sag mal, bei Kräften war, wo er wieder nach Hause konnte, wo ihr diese Beziehung wieder so ein bisschen Normalität geben konntet?
Also es hat ewig lange gedauert, bis er nach Hause durfte. Mhm. Wirklich von September an ist er im Krankenhaus gewesen, mhm, und dann fing der Chemoprozess auch sehr schnell an, mhm, was unfassbar belastend für ihn gewesen, ja, ist. Auch wenn er ein Leistungssportler in der Bundesliga gewesen ist und körperlich komplett fit gewesen ist, hat ihn das natürlich auch einfach wahnsinnig körperlich belastet und, mhm, mitgenommen. Und, mhm, dann irgendwann ging es dann auch über, dass die Bestrahlung am Kopf angefangen hat, mhm, und das, es war kurz vor Weihnachten, also es stand die ganze Zeit aus, darf er Weihnachten das Krankenhaus verlassen, ja, oder nicht? Und ich werde es auch nicht vergessen, dass ich habe nie einen Kuss bekommen, mhm, weil er immer gesagt hat, ich gebe dir erst den ersten Kuss, mhm, wenn ich mich nicht von dir im Krankenhaus verabschieden muss. Also erst, wenn ich ihn mit nach Hause nehmen darf, mhm, wenn er mit mir kommen darf, dann gibt es den ersten Kuss.
Und war das dann an Weihnachten?
Es war nicht an Weihnachten, es war tatsächlich, glaube ich, Anfang Dezember. Da durfte, mhm, er für ein Wochenende dann mal raus. Und er hat damals dann sogar seine WG aufgeben müssen, in der er gewohnt hat, und ist dann wieder vorläufig zu seinen Eltern gezogen. Mhm. Und ich weiß, dass ich ihn da zu Hause besucht habe, weil er dann aus dem Krankenhaus raus war. Und wir haben die Nacht miteinander verbracht, es war alles gut. Und am nächsten Morgen wollte ich mich verabschieden und dann sagt er so, hey, komm einfach wieder zurück, hast du nicht was vergessen? Und ich, mhm, wusste überhaupt nicht, was er meinte, ja, weil ich da gar nicht dran gedacht habe. Und dann gibt er mir den Kuss und es fühlte sich an wie der erste richtige Kuss in meinem Leben. Wirklich. Ich hatte weiche Knie, ich dachte, dieser Kuss sollte niemals enden und das war einfach... Ich bekomme da heute noch wahnsinnig Herzklopfen bei.
Ich gebe zu, ich habe ganz, ganz fetten Kloß im Hals. Muss ich ganz ehrlich sagen, weil ich das auch spüren kann, was das mit dir macht. Und ja, weil ich es natürlich sehen kann. Aber ich denke, man hört das auch. Man kann das auch sehr, sehr nachempfinden, Also ich für meinen Teil freue mich sehr, dass du diese Erinnerung auf jeden Fall für dich hast. Wie ist das danach gewesen? Also ich meine, es war ja dann irgendwann mal der Zeitpunkt, wo er dann wieder ins Krankenhaus musste, wo sich der Zustand verschlechtert hat.
Ja, er durfte dann tatsächlich Weihnachten aus dem Krankenhaus raus und er hat sich dafür entschieden, Weihnachten mit mir und meiner Familie zu verbringen. Das heißt, wir haben meine Eltern dann in Stade besucht und hatten da eine schöne Zeit. Und das ist bis heute, glaube ich, eines mit der schönsten Weihnachten, an die ich mich irgendwie erinnere. Mhm. Und meine Mutter sagt bis heute noch, ich glaube, sie hat mich nie so vollends glücklich gesehen wie in diesen 3 Tagen, die wir Weihnachten zu Hause verbracht haben. Und dann ging es eigentlich im neuen Jahr los, dass es halt, ich sag mal, irgendwie kompliziert, aber auch irgendwie hoffnungsvoll wurde, weil neben der Chemo dann halt auch der Ernst begann bezüglich Stammzellenspende. Und er sollte ursprünglich Ende Januar eine Stammzellenspende erhalten. Der Spender ist dann aber selber erkrankt, sodass diese Spende dann halt nicht mehr gegeben wurde. Dann hat es nochmal gute 3 Wochen ungefähr gedauert, 3-4 Wochen, bis er die nächste Spende bekommen hat. Also es hat sich dann nochmal was aufgetan und da fing das Problem eigentlich an, weil natürlich das Immunsystem runtergefahren werden musste, damit die Stammzellen quasi sich ansiedeln können, so nenne ich es jetzt mal im normalen Jargon. Und zeitgleich ist es aber dazu gekommen, dass er eine Lungenentzündung hatte. Das bedeutet, er ist dann auf die Intensivstation gekommen, hat da ewig lange verbracht und hat aber, man konnte dabei zusehen, wie sein Zustand sich immer mehr verschlechtert hat. Und ich habe nie in Frage gestellt, dass ich nicht mehr kann, weil ich habe gute 40 Minuten von der Klinik, in der er gewesen ist, habe ich gewohnt, gute 1,5 Stunden davon entfernt gearbeitet. Und für mich war es immer so, dass ich morgens zur Arbeit gefahren bin, von der Arbeit ins Krankenhaus, vom Krankenhaus ins Training, vom Training ins Krankenhaus zum Gute-Nacht-Sagen und dann wieder nach Hause. Und dann ist er auf der Intensivstation gewesen und ich meine, es müsste für knapp 10 Tage gewesen sein, wo dann halt auch einige Themen natürlich auch aufkommen. Und das schlimmste Thema ist, wenn dein Partner sagt, dass er nicht mehr kann. Er kann und er will nicht mehr. Und das war so ein Ohnmachtsgefühl für mich, weil ich einfach nur gedacht habe, wieso muss dieser junge Mensch das gerade ertragen? Was kann ich dafür tun, damit es ihm in irgendeiner Art und Weise besser geht? Ich kann aber leider hier nur sitzen und ihm gut zureden und sagen, ich verspreche dir, wenn du jetzt einmal durch diese Hölle durchgehst, bereite ich dir danach den Himmel auf Erden, komme, was da wolle. Aber das sind halt einfach nur Worte. Ich kann ihm keinen Schmerz nehmen, ich kann ihm keine Ängste nehmen, ich kann ihm nur Hoffnung versuchen zuzusprechen, aber ob das reicht, keine Ahnung. Und dann sitzt man da und hört sich das an und man denkt sich nur so, hey, ich will dir doch aber irgendwie nur helfen.
War für dich irgendwann mal, also das zu hören, ich kann nicht mehr und ich will nicht mehr, war das für dich so der Moment, wo du gespürt hast, okay, vielleicht muss ich loslassen?
Den Gedanken gab es für mich nie. Ich habe nie daran gedacht, dass es nicht funktionieren könnte. Selbst als er auf der Intensivstation gewesen ist. Dennoch hatte ich halt wahnsinnig Angst um ihn, weil ich einfach gedacht habe, ich bin so ein Mensch, ich denke mir immer so, wenn man vom Kopf her kämpft, reagiert der Körper halt auch irgendwie anders. So kenne ich es aus dem Leistungssport. Einfach, du kannst selbst sagen, hey, ich kann jetzt nicht mehr, aber wenn du schaffst, diese Grenze in deinem Kopf zu überstehen, dann ist dein Körper doch noch irgendwie leistungsbereit. Und dieses Denken hatte ich irgendwie auch in dieser Situation, weil ich mir gedacht habe, du weißt doch, wie es geht, auch über Grenzen hinauszugehen, obwohl ich keine Ahnung davon hatte, wo er überhaupt schon nicht nur mental, sondern halt auch körperlich stand.
Glaubst du, dass, also jetzt so im Nachhinein, glaubst du, dass er in dem Zeitpunkt dir das volle Spektrum vermittelt hat oder hat er dann aus Liebe zu dir einfach noch Schmerzen und die Situation runtergespielt oder es dir weniger gezeigt, wie schlecht es ihm geht.
Er hatte ein sehr, sehr großes Talent dafür, niemals den Leuten das Gefühl zu geben, dass er sich schlecht fühlt oder dass halt die Leute sich schlecht fühlen, weil er in deren Nähe ist. Also er hat diese Krankheit immer ein wenig runtergespielt, weil er nie wollte, dass die Leute ihn leidend irgendwie anschauen oder bemitleidend anschauen, und hat das selber immer so ein bisschen abgetan. Und ich glaube, selbst mir als Partner hat er nicht die vollen 100% ehrlich entgegengebracht, wie es wirklich in ihm aussah.
Für ihn war das ja irgendwann mal, also ich glaube da fest daran, dass man selbst irgendwann mal spürt, wann so die Reise zu Ende geht. Und es fällt mir auch schwer, das gerade so wirklich auszusprechen, weil ich einfach sehr emotional berührt bin von dem, was du erzählst. Deswegen, also ich entschuldige mich dafür, wenn meine Stimme hier und da mal ein bisschen wackelt. Aber in dem Moment, wenn jemand das feststellt, habe ich so den Eindruck, möchte man sich vielleicht verabschieden. Gab es diesen Moment, bevor er gestorben ist, dass er sich nochmal bewusst verabschiedet hat, oder wollte er das nicht, oder wie war das?
Diesen Moment gab es eigentlich nicht. Das letzte Mal, dass wir uns gesehen haben, ist, dass ich bei ihm im Krankenhaus auch wieder auf der Intensivstation gewesen bin und wir miteinander gesprochen haben, und er leidete halt wahnsinnig unter Kopfschmerzen und halt auch Müdigkeit und natürlich halt einfach Erschöpfung. Und an dem Abend weiß ich noch, es war so bei 20 Uhr, und er hat gesagt, hey, sei mir nicht böse, aber ich würde gerne einfach schlafen gehen. Und ich so, alles klar, ich warte noch, bis du eingeschlafen bist. Und dann bin ich nach Hause gefahren, und normalerweise ist es so, dass ich niemals auf der Couch einschlafe. Mhm. Aber auch an mir hat das Ganze irgendwie so ein bisschen gezerrt, und ich bin um 21 Uhr auf der Couch eingeschlafen, und um 21.16 Uhr habe ich aufs Handy geguckt, wo dann eine Nachricht stand mit, ich werde ins Koma gelegt, bitte mach dir keine Sorgen, ich liebe dich.
Jetzt brauche ich einen Moment. Oh, sorry. Brauchst du eine Pause?
Okay. Ich bin dann, kurz nachdem die Nachricht gekommen ist, bin ich wach geworden und habe dann auf mein Handy geschaut und habe diese Nachricht halt gesehen, und ich wusste überhaupt nicht, was ich tun sollte. Ich habe sofort angerufen, aber da ging er halt schon nicht mehr ran.
Ja.
Und dann habe ich versucht, seine Eltern zu erreichen, weil ich mit denen halt irgendwie auch permanent in Kontakt stand, und habe denen das halt erzählt, und die wussten halt auch nur darüber Bescheid, dass er halt ins Koma gelegt wird, und das war's. Dann habe ich nie wieder mit ihm gesprochen.
Puh. Ist es für dich ein guter Abschied gewesen?
Anfangs habe ich diesen Abschied nie als gut angesehen, weil ich mir gedacht habe, ich hätte dir noch so viel zu sagen gehabt, wenn ich gewusst hätte, dass es der letzte Moment gewesen wäre. Aber irgendwann habe ich realisiert, dass es halt einfach eigentlich sowohl für ihn als aber auch für mich, und ich mag das eigentlich gar nicht in dieser Situation immer über mich zu sprechen, weil er war derjenige, der den ganzen Dreck da durchmachen musste. Mhm. Und ich bin einfach nur derjenige gewesen, der versucht hat, ihm irgendwie das Leben ein wenig leichter zu machen, obwohl ich es einfach nicht machen konnte, vom Prinzip. Und rückblickend betrachtet kann ich sagen, es war gut so, wie es gewesen ist, weil so tat es vielleicht am wenigsten weh, weil man halt irgendwie, vielleicht weil er auch immer noch ein Stück weit Hoffnung hatte, dass das Ganze wieder anders ist. Auch wenn ich mir nicht vorstellen kann, wie es ist, wenn Ärzte zu dir sagen, passen Sie auf, Sie müssen ins Koma gelegt werden.
Ja. Also ich für meinen Teil glaube, wenn ich mir das so aus der Sicht eines Betroffenen angucke, was ich unfassbar schön finde, ist einfach, dass er diese SMS noch oder diese WhatsApp-Nachricht noch geschrieben hat. Und ich finde, da steht eigentlich das Wichtigste drin, was, ja, was er zu sagen hatte. Nämlich, dass er halt einfach diese Liebe, die er von deiner Seite gespürt hat, einfach wiedergibt. Und ich finde, das sagt einfach mehr als 1000 andere Worte. Und ich glaube, das beinhaltet auch einfach alles, was man in dem Moment sagen möchte. Und was will man dann noch ergänzen?
Also wie gesagt, mittlerweile sage ich auch, es war nicht zu viel und nicht zu wenig. Manchmal war er ein Kasperkopf und manchmal wusste er halt aber auch genau, was er sagen sollte. Ja. Und das war halt einfach, jetzt kann ich sagen, es war auf den Punkt gebracht. Er hat versucht, mir die Angst zu nehmen, auch wenn er das nicht hingekriegt hat, natürlich nicht. Aber es war alles gut so.
Ja. Was ist da mit dir passiert? Also wie hat dich einfach dieser, ich sag mal, immense Verlust, einfach auch diese emotional geladene Zeit, man muss sich das ja vorstellen, das ist ja, wir reden ja hier von einer etwas größeren Zeitspanne und immer ein Wechselbad der Gefühle zwischen Hoffnung und Angst und all den ganzen Emotionen. Ja. Was ist mit dir passiert, nachdem er gestorben ist und wie hat dich das verändert?
Also nachdem er dann halt ins Koma gelegt wurde, lag er noch 10 Tage im Koma, bis dann halt irgendwann der Zeitpunkt eingetroffen ist, wo die Ärzte gesagt haben, dass die Sauerstoffversorgung halt einfach zu gering ist aufgrund dieser Lungenentzündung und dass es da halt irgendwie keine Möglichkeit mehr gibt. Und dieser Moment, als die Mutter mich angerufen hat und gesagt hat, die Maschinen müssen abgestellt werden, weil er halt die Patientenverfügung darüber hatte und so. Ich habe diesen Anruf entgegengenommen, ich habe aufgelegt und ich lag im Bett und ich dachte so, und was mache ich jetzt? Ja. Ich war so, stehe ich jetzt auf? Muss ich da jetzt hinfahren? Bleibe ich hier liegen? Was passiert jetzt überhaupt? Mhm. Und dann bin ich ins Krankenhaus gefahren und morgens um 8 kam dann der Chefarzt, der quasi die Entscheidung dazu treffen durfte, in Verbindung mit den Eltern dann halt und das Ganze in die Wege geleitet hat. Und ich werde es nie vergessen, wie ich meine Mutter anrufen musste und einfach nur, meine Mutter ging ran und ich habe nur gesagt, Mama, er schafft's nicht.
Oh, ich habe jetzt echt ein Bedürfnis, dich in den Arm zu nehmen. Oh, Mann.
Meine Mutter hat dann natürlich auch sofort angefangen zu weinen und bis dieser Prozess dann irgendwie, also bis er dann letzten Endes wirklich tot gewesen ist, ist es dann halt echt, es hat eine gewisse Zeit in Anspruch dann halt auch genommen. Und eine sehr, sehr gute Freundin zu der Zeit ist für mich da gewesen und ich habe sie dann halt auch angerufen und die ist ins Krankenhaus gekommen. Und er war ja zu dem Zeitpunkt quasi noch am Leben, aber es war halt einfach der Prozess schon eingeleitet worden. Und das war... Ich habe sie gesehen und sie kam ins Krankenhaus und ich bin 1,96 Meter, ne? Fast 100 Kilo schwer und ich habe diese kleine Maus da einfach nur unter mir begraben, weil ich einfach nur zusammengesackt bin, weil es einfach nicht mehr ging. Und ich dachte so, wie kann ein Mensch so machtlos sein? Ich würde alles dafür tun. Ich würde mich sogar selber da hinlegen. Ich würde die Position tauschen, einfach nur damit dieser Mensch es verdient, weiterzuleben.
Puh. Ganz ehrlich, Kimme, ich bin tief, tief beeindruckt, dass du das so ehrlich und so offen mit uns teilst und uns da Einblick wirklich in deine Seele gibst. Also da an der Stelle schon mal herzliches Dankeschön. Ich glaube, dass es da draußen ganz viele Menschen gibt, die halt einfach auch einen geliebten Menschen verloren haben und denen es bestimmt einfach hilft zu hören, okay, auch hier, ich bin nicht alleine. Und da gibt es noch jemanden, der hat das auch alles mitmachen müssen und vielleicht einfach auch in so einer schwierigen Situation, wenn man einfach denkt, okay, das wird nie wieder gut. Ja. Und das ist ein Schmerz, der nie wieder verschwindet. Und ich merke das ja an dir, natürlich, der ist immer noch da.
Absolut.
Aber man hat irgendwann mal vielleicht gelernt, damit zu leben und es ist nicht so präsent. Vielleicht ist eher die Liebe da, die man für den Menschen empfunden hat. Also auch das möchten wir vielleicht mal an alle, die uns zuhören, rausgeben und sagen, hier vielleicht sind einfach die Erinnerungen und die schönen Gedanken und das, was man für die Menschen empfunden hat, das, worauf wir uns dann konzentrieren und einfach schöne Erinnerungen an diese Menschen aufleben lassen sollten, immer wieder.
Für mich war es halt auch ganz lange, dass ich mich nach dem Tod dann mit dem Warum beschäftigt habe. Aber du kriegst auf dieses Warum keine Antwort. Warum, er ist doch noch so jung, warum ausgerechnet er? Man bekommt halt keins. Und bei mir hat es gute 2-3 Jahre ungefähr gedauert, bis ich irgendwann verstanden habe, es geht nicht um das Warum. Es geht, für mich ist es einfach nur ein riesengroßes Danke. Danke, dass dieser Mensch überhaupt in meinem Leben gewesen ist. Danke, dass du mir gezeigt hast, wie leicht Leben sein kann, wie schön Liebe sein kann. Und auch ein riesengroßes Danke, dass er trotz dieser ganzen, sorry, der Ausdruck, aber trotz dieser ganzen Scheiße versucht hat.
Wir dürfen Scheiße sagen hier und Krebs ist Scheiße.
Ja, dass er versucht hat, allen Menschen um sich herum immer noch ein gutes Gefühl zu geben und zu sagen, hey, nee, alles gut, das wird schon wieder. Auch wenn er selber vielleicht gar nicht mehr dran geglaubt hat. Und deswegen ist es bei mir wirklich nur noch, dass ich sage, ich bin so dankbar. Auch wenn es nur als Partner 1,5 Jahre gewesen ist, zusammengezählt, aber als Freund knappe 4 Jahre, die er in meinem Leben gewesen ist, dass ich dankbar bin, dass diese Zeit überhaupt existiert hat.
Und ich sage immer, warum tut es so weh, Menschen zu verlieren? Das ist, weil wir diese Menschen lieben und weil wir einfach nicht möchten, dass wir zurückbleiben. Und aus dem Grund gehört einfach auch das alles, was du uns hier auch heute an Gefühlen und Emotionen gezeigt hast, dazu. Denn die Liebe bleibt ja. Das,
absolut.
Das verschwindet ja nicht und das ist auch gut so. Und ich habe ganz viele Fragen an dich und ich würde auch super gerne noch mit dir an dieser Stelle weitersprechen, wobei ich auch einfach glaube, wir haben uns jetzt eine Pause verdient und können uns einfach auch nochmal sammeln und werden dieses Thema Liebe, was hat das mit dir gemacht, wie hat es dich verändert, werden über deine Teilnahme bei Prince Charming sprechen oder Showtime of My Life und das alles in unserer nächsten Folge, auf die ich mich heute schon sehr, sehr freue. Und sehr hoffe, dass du wieder zu uns kommst. Und
auf jeden Fall.
Also ich danke dir von Herzen und ich glaube, ich verabschiede mich jetzt nochmal von meinen Zuhörern und Zuhörerinnen da draußen und dann drücke ich dich mal ganz fest.
Danke dir.
Und ja, ich will gar nicht viele Worte verlieren. Ich verabschiede mich an der Stelle von allen, die uns zuhören. Und deswegen richte ich nochmal mein Wort an dich da draußen. Egal, wo du uns jetzt zuhörst. Ich hoffe, dass diese Folge dir nicht zu sehr ans Herz gegangen ist. Und wenn die Tränen geflossen sind, dann ist das auch okay. Einmal tief durchatmen. Aber es ist auch wichtig, mal diese ganzen Emotionen zuzulassen. Und ich hoffe, du konntest auch trotz dieser ganzen emotionalen Folge auch ein paar Dinge für dich mitnehmen, die vielleicht Kim in deinen Augen richtig gemacht hat und die du für dich adaptieren kannst und die dir auch helfen können, eben wieder ein Licht ganz am Ende des Tunnels zu sehen. Mein Name ist Moni Klein und ich gebe dir von Herzen noch meinen Lieblingsspruch mit an die Hand. Egal aus welchem Grund du diesen Podcast hörst und egal welche Rolle Krebs eben in deinem Leben spielt, gemeinsam sind wir stärker.
Mehr Infos unter www.kaffeekrebs.de. Dieser Podcast wurde Ihnen präsentiert von MSD Sharp & Dohme GmbH.